Ja, Friede mit euch. So wird uns dazu gesungen und so dürfen wir das auch annehmen. Wir brauchen das so sehr. Ich freue mich sehr darüber, heute hier bei euch sein zu können. Der Willi hat ja mal wahrgenommen, dass ich nicht nur über unsere Thematik Buddhismus und Esoterik und so weiter sprechen möchte, sondern auch einfach das Wort Gottes auslegen und hat mir dann diese Gelegenheit gegeben, zu Ostern nun tatsächlich die Ostergeschichten mit euch durchzunehmen. Ich habe hier ein wenig also ein Programm von dem, was wir diese Tage miteinander machen wollen, aufgeschrieben. Also heute Abend geht es um Jesu Dienst und dagegenüber unsere Reinigung. Morgen, Karfreitag, Jesu Leiden natürlich im Mittelpunkt und darauf unsere Betrachtung. Kar-Samstag, Jesu Tod. Unsere Schwachheit. Da werde ich komischerweise diesen Text, den wir ja gerade gelesen haben, über diese Geschichte in den Garten Gethsemane miteinander lesen und durchnehmen, denn da geht es tatsächlich um ein Ringen mit dem Tod. Dann natürlich Ostersonntag Jesu Auferstehung. Unsere Kraft. Nun, das werden wir so miteinander auch ansprechen und es ist ja sowieso sehr schön, dass wir überhaupt uns treffen dürfen, denn es drohte kurzfristig gekippt zu werden von Frau Kanzlerin, die einfach meinte, alles Lockdown, kein Gottesdienst, gar nichts, aber zum Glück kam so viel Protest, dass gerade mit Ostern nun alles dicht sein sollte, dass sie es dann wieder zurückgenommen hat. Und so können wir jetzt hier zusammenkommen und Ostern feiern. Und ich denke, das ist richtig so. Es ist so wertvoll, auch in Zeiten einer Krise oder wie man diese Zeiten auch nennt, Zeiten der großen Bedrängnis, um wirklich auf Jesus zu blicken. Diese Ostergeschichte ist zentral, ist ja das Ereignis des christlichen Glaubens. Und so ist es sehr, sehr wichtig, dass wir genau darauf schauen, was ist da eigentlich da mit Jesus geschehen. Nun, heute geht es um Jesu Dienst und eben nicht um das, was vorgelesen ist. Da hat Johannes doch eine Geschichte dazwischen getan. Da geht es um diese Geschichte der Fußwaschung. Und wir lesen das aus Johannes Kapitel 13 und ich lese nicht erst den Text vor, sondern ich gehe und steige gerade ein und lege dann auch gleich aus. In etwa haben wir die Geschichte vor Augen, aber wie gesagt, ich gehe einfach da rein und werde dann zu den einzelnen Aussagen dann auch Erklärung geben. Aber zunächst mal den Kontext vor dem Passafest, Johannes Kapitel 13, Vers 1. Aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dieses Bewusstsein der Stunde Jesu, war ganz und gar in ihm. Wir werden gleich sehen, dass er in dem Sinne in seine Gottheit auftrat, um dann etwas ganz Wichtiges einzusetzen. Er wusste, dass er aus der Welt zu dem Vater hingehen würde, da er die Seinen, seine Jünger, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und wir werden gleich sehen, am Ende von dieser Geschichte, was diese Liebe zu den Seinen auch beinhaltet. Eigentlich etwas total unerwartet, weil wir so von der grenzenlosen Liebe Gottes reden in unserer Zeit, sehen wir, dass hier auch eine Grenze gesteckt wird. Wir werden gleich dann am Ende sehen, was diese Grenze beinhaltet. Johannes 13, Vers 2, und bei einem Abendessen, und das muss dieses letzte Abendmahl gewesen sein, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere. Nun, das war also in diesem Bewusstsein, das zu wissen und dann doch dieses letzte Abendmahl miteinander zu feiern und gerade an dem grünen Donnerstag wird das gedacht, dass das Abendmahl eingesetzt wurde, dass das als Gedächtnismahl kam. Dieses Bild von Leonardo da Vinci ist nicht sehr stimmig, denn es heißt, sie haben gelegen am Tisch. Hier sitzen sie, das ist ja westlich, aber so war es damals nicht. Sie haben gelegen rund um einen Tisch, die Füße nach außen. Und das ist eben wichtig, dass sie in dieser Position dann auch von Jesus die Füße gewaschen bekamen. Aber was Jesus dann machte, und das lesen wir auch in Lukas Kapitel 22, Vers 19, er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und so setzt ihr das Abendmahl als Gedächtnisfeier ein, damit die Jünger ein Zeichen haben, indem sie das miteinander veranstalten, sie auch stückweit über die Sinne sich daran erinnern, was Jesus dort einsetzte, kurz vor seinem Tod. Tod, Auferstehung, Himmelfahrt war die Bedingung dafür, dass dann die Erlösung auch ihnen im Glauben bekannt und zuteil wurde. Und dann lesen wir noch in Lukas 22, 21, doch siehe, und da haben wir ja gerade in der Textlesung auch von gehört, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Das heißt, diesen einen Tisch, Jesus und diese 12 Jünger, und alle haben ihre Hände auf diesem Tisch und ein paar Hände sind verräterisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. So kann man ganz leicht sagen, ja, alles muss geschehen, auch das Böse muss geschehen. Das ist alles auch von Gott vorausgedacht. Und zur Erziehung oder zum Gericht, das gehört alles dazu. Aber wehe dem, durch dem das geschieht. Und hier war es einer seiner eigenen Jünger, Judas dem Iskariot. Zurück zu diesem Text in Johannes Kapitel 13, wo nun Jesus dann aufsteht. Bei diesem Abendessen steht Jesus in Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, stand er auf. Dieses Bewusstsein war so gesagt absolut im Bewusstsein seiner Gottheit. Denn schon früh wurde auch gelehrt über Jesus, und das ist sehr wichtig, dass wir ein richtiges Verständnis davon haben, wer Jesus war, dass er sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott war. Und wir lesen in manchen Geschichten, dass er erst recht menschlich handelt oder auch sich äußert. Zum Beispiel, als sie müde an einem Brunnen und durstig ankamen, Johannes Kapitel 4, wo die Jünger dann rausgehen, um Essen zu kaufen, und er allein mit den Samariterinnen ins Gespräch kommt, die da Wasser schöpft, und Jesus als Erste sage, gib mir was zu trinken. Und damit seine Menschheit zum Ausdruck bringt, ich habe Durst. Als das Gespräch dann im Gange kommt, auf einmal wendet sich das Blatt. Dann sagt er, wenn du wüsstest, mit wem du hier redest, dann würdest du von ihm bitten, lebendiges Wasser. Und jetzt geht es nicht mehr um den Durst in dieser Welt, sondern um das lebendige Wasser, das geistliche Wasser, was weit darüber hinausgeht. So geht Jesus von seiner Menschheit, weil man seine Gottheit rüber. Und hier an dieser Stelle sehen wir, dass Jesus in diesem Bewusstsein aufsteht und in diesem Bewusstsein seiner Gottheit anfängt, die Jünger die Füße zu waschen. Gott wäscht Menschen die Füße. Das ist, was hier veranstaltet wird. Und da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen, eben Jesu Dienst, denn er war ja gekommen zu dienen und nicht zu herrschen. Er war als Gott gekommen, um als Mensch zu dienen, aber nun tut er es ganz und gar in diesem Verständnis und Bewusstsein, er ist Gott. Nun steht Jesus auf. Eben, ich habe es gesagt, sie liegen alle, wahrscheinlich so mit so einem Ellbogen an dem Tisch und die Füße nach hinten gestreckt. Und wie es ist, die Füße sind dreckig. Meistens haben die Jünger barfuß gelaufen oder vielleicht mit Sandalen und dann durch den Staub der Wüste, des Sandes. Damals waren die Straßen nicht schön asphaltiert. Nein, es war alles staubig. Und so war es ja auch gut, dass die Füße weiter vom Tisch waren und dass die Hände, die vielleicht da noch gewaschen waren, das war ja auch üblich, dass man das zur Reinigung tat, an dem Tisch waren. Aber jetzt steht Jesus auf, während die alle noch liegen, und legt die Oberkleider ab. Unglaublich. Gott, was machst du? Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Und dieses Umgürten sehen wir an verschiedenen Stellen, auch in dieser Stelle, wo es um einen geistlichen Kampf geht, Epheser Kapitel 6. Da soll dann der Kämpfer sich mit der Wahrheit umgürten. Nun ist es wie wenn Jesus das auch hier tut. Die Wahrheit, sein Dienst. Gottesdienst bedeutet also als erstes, dass Gott uns dient. Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir das ganze Evangelium nicht verstanden. Wenn wir meinen, wir müssen irgendwelche Gottesdienste veranstalten, ohne dieses erst im Gedächtnis zu haben, dass er uns dienen will, haben wir nicht verstanden, wo es darum geht. Und so dient Jesus, auch zu diesen letzten Stunden. Dann gießt er Wasser in das Wasserbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Also tut er hier einen Sklavendienst. So ist auch das Markus-Evangelium zentral um dieses Dienen Jesu geordnet. Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und es ist eben wichtig, das hier wahrzunehmen, dass Jesus einen Dienst tut. Nun, das Trocknen ist auch wichtig, denn wenn man die Füße nass lässt und geht wieder in den Staub, dann klebt der Staub sofort wieder dran. Man könnte sagen, das sind ja alles auch symbolische Handlungen. Aber Jesus will diese symbolische Handlung genau ausüben. Also nicht nur das Abwaschen, sondern auch das Abtrocknen gehört dazu. Er kommt nun zu Simon Petrus. Er geht also reihum. Wir wissen nicht, wo er jetzt schon erst gewesen ist, aber es ist interessant, dass Judas noch immer dabei ist und das auch erfährt. Alle 12 Jünger sind an der Reihe und er geht reihum, aber Petrus fragt nach und spricht zu Jesus: Herr, du wäschst meine Füße? Die anderen haben sich alle gleich gewundert. Aber nur einer von denen hat diese Klappe, diese große Klappe, der sagt es auch. Und so ist es immer so, wenn wir zusammen sind, gibt es welche, die eine größere Klappe haben und die es dann sagen. Aber manchmal sprechen die aus, was sie alle anderen auch denken. Und so war Petrus in der Jüngerschar einer, der das tat. Nun fängt Jesus sein Tun an zu erklären. Erkenntnis braucht Grundlagen. Nun sagt Jesus zu Petrus, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Es sind viele Dinge aus der Bibel, die wir nicht sofort verstehen. Und das muss auch nicht. Es sind einfach viele Dinge, wo vielleicht die Ereignisse noch nicht so sind, dass wir verstehen, oder auch unser Verständnis noch nicht so entwickelt ist, oder die Erfahrungen, die wir im Glauben gemacht haben, noch mangelhaft sind, dass wir manche Dinge verstehen können. Deswegen ist nicht der Grund, dass es nicht gesagt werden soll. Wir werden gelehrt und hören vieles und verstehen vielleicht von dem allen 95% nicht. Oder es geht uns einfach wieder verloren, wir vergessen es, wir sind ja alle vergesslich. Aber es kann sein, dass es Zeiten kommen, wo auf einmal etwas wieder in Erinnerung kommt. Und wir wissen, jetzt verstehe ich, was da gemeint ist. Und so war es bei Petrus auch, er konnte das noch nicht verstehen, was Jesus ihm hier tat. Und Jesus sagt ihm konkret, Geduld, Geduld, du wirst es noch verstehen. Es müssen noch ein paar Puzzlestücken zusammenkommen, die dann zu der gesamten Erkenntnis beitragen, dass es passt. Petrus spricht zu Jesus, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Petrus wollte also diesen Gottesdienst an ihm nicht erlauben. Er ahnte gar nicht, dass es ein Gottesdienst war. Jesus sagt aber, wahrer Gottesdienst bei Gott oder bei Jesus fängt an damit, dass wir Dinge an uns erlauben, die wir noch nicht verstehen. Dass wir Schritte im Glauben gehen, die nicht nach unseren Gefühlen sind, sondern weil wir wissen und erkennen, Jesus will, dass wir diesen Weg gehen. Da fängt es an. Das ist der Wandel im Glauben. Und Jesus sagt, wenn ich das hier nicht an dir tue, diesen Gottesdienst, hast du keinen Teil mit mir. Nun, Petrus hat schon wieder Widerwort und sagt, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Petrus geht fürs Ganze. Er kennt, wie sein Handeln zu oft seinem Wirrkopf entstammt. Ja, diese Spontanität kann man sich schnell versprechen. Ja, da kommt häufig Chaos bei raus. Wenn man einfach nur etwas ausspricht, ohne das überlegt zu haben, und da sagt er, wasch mein Kopf und mein Händeln, mein Handeln, all das, das braucht, dass es gewaschen wird. Und so geht Jesus hier vor. Jesus begann nun, und so finden wir das in Matthäus 16, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und dass er von den Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten vielen leiden musste und getötet werden. Das sagte er alles den Jüngern schon voraus. Und wir lesen dann, dass als dann Jesus fragte, wer bin ich dann? Dass dann Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er wusste es. Gott hat es dir offenbart. Nicht Fleisch und Blut. Es war nicht etwas aus dir. Gott, der Vater, zeigt es dir, sagte Jesus. Aber kurz danach, auch wieder kurz entschlossen, das Leiden. Jesus, wir finden schon einen besseren Weg zusammen. Hey, du Kumpel. So können wir mit Jesus nicht umgehen. Denn das, was Jesus tut, hat immer eine göttliche Perspektive. Und da dachte Petrus rein menschlich, hey, wir werden schon einen anderen Weg finden, das Kreuz, das muss nicht sein. Und dann sagte Jesus, geh weg hinter mir, du Satan. Das heißt, Petrus hat dann mal göttliche Gedanken empfangen. Ein anderes Mal war es sehr menschlich. Du sinnst nur auf das, was menschlich ist. Nun, so war es vielleicht hier auch. Hat es nicht verstanden. Und schon wieder Man könnte das in diesem Bildchen, wir haben das in Indien gekauft, ich fand es irgendwie süß, also dass Jesus hier Petrus die Füße wascht und das ist wie wenn Petrus wieder dabei ist, den Jesus zu lehren. Hey Jesus, wasch mir dann ganz, nicht nur die Füße. Aber Jesus sagt es anders und spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Ihr seid schon in einem Wasserbad im Wort, Epheser 5, 26. So sagt es Paulus später in dem Epheserbrief. Und Jesus sagt auch Johannes 15, etwas später dann, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nur der Staub der Welt klebt an uns. Wir gehen ja immer wieder durch diese Welt. Und es steckt an. Und wir werden von manchen Zorn, manche Traurigkeit, manche Maßnahmen, werden wir verängstigt, werden wir auch zornig gemacht, werden wir auch traurig sein. Es ist nicht leicht. Aber da diese Gäste, die Jesus hier nun vorführte, eine Wahrheit, eine Erkenntnis, die sehr tief geht, denn die Reinigung durch das Wort ist ein zutiefst geistliches. Wenn das an uns ergangen ist und Jesus machte klar, es war schon durch das Wort, was er gesprochen hat zu seinen Jüngern, an ihnen ergangen, dass dann nur noch die Füße gewaschen werden, nur noch das Äußere, das Verhältnis. Aber er wusste, einer ist dabei, der nicht rein ist. Bei ihm fand das Wort keinen Raum. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagt er, ihr seid nicht alle rein. Jesus, er wusste ganz genau, was in den Herzen der Menschen ist. Umso mehr auch in das Herz seines einen Jüngers, Judas. Nun, er wusste, dass in seinem Herzen etwas anderes Raum gefunden hatte. Wir hatten es ja vorher schon gelesen, denn der Satan hatte schon diese Gedanke eingegeben und dieser Gedanke war schon in ihm genistet und dadurch war an der Stelle Satans Wort, was alle Platz im Herzen eingenommen hatte und Jesu Wort verdrängte. Somit war er nicht rein. Als Jesus nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleidung genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Jesus, der Lehrer, denn nun will er wissen, ob es auch rübergekommen ist. Nicht nur, dass sie nun saubere Füße haben, sondern auch die geistliche Botschaft dahinter. Und weil er nun durch und durch Lehrer ist und diese Botschaft sehr wichtig ist, was durch dieses symbolische Ritual zum Ausdruck gebracht wurde, wollte er wissen und fragte nach. Habt ihr es verstanden? Ihr nennt mich Lehrer. Und nun erklärt er weiter. Und ihr nennt mich Herr. Nun, das ist sehr wichtig. Matthäus 23 hat er gesagt, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle, aber seid Brüder. Und hat auch gesagt, ja stimmt, ich bin euer Lehrer. Und das ist ein ganz großes und wichtiges Prinzip. Wir haben ja auch Lehrer in der Gemeinde, Menschen, die predigen, anderen, die machen anderen Diensten. Aber wir haben allesamt einen Lehrer, Jesus. Und das ist prinzipiell so. Ob er lehrt, die praktischen Dinge richtig zu tun, ob er lehrt, die Lehre richtig zu bringen. Alles ist und kommt von Jesus. Er ist unser Lehrer und Herr. So muss es Thomas, der Ungläubige, erkennen, Johannes 20, 28. Als er dann, nachdem er die Finger in die Wunde legen durfte, ausrief: Mein Herr und mein Gott. Das heißt, mein Herr geht noch weiter als Lehrer sein. Denn ein Herr hat das Sagen. Und er sagt recht, denn ich bin auch Lehrer und Herr. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das ist also auch ein kleines Ritual, was Jesus hier einsetzt. Er möchte also, dass wir einander die Füße waschen. Es wird ja fast nirgendwo mehr praktiziert. Wir können sagen, ja, es ist auch ein symbolischer Wert. Das ist es auch. Wir waren einmal in einer Gemeinde, wo das praktiziert wurde. Und dann gesagt, man sollte sich zu zweit zusammentun, Männer, Frauen mit Frauen. Und dann sollen wir eine Schüssel nehmen und dann haben wir einander gegenseitig die Füße gewaschen und füreinander gebetet. Einmal habe ich sogar mit meiner Frau gemacht. Wir hatten so ein bisschen Stress miteinander. Kommt vor so in der Ehe, dass man nicht ganz einer Meinung ist. Und dann habe ich mich an diesem Wort erinnert. Denn man kann so richtig von dem Staub der Welt, wenn man so in Clinch ist miteinander, angesteckt werden. Und dann habe ich einen Schlüssel genommen und bin zu ihr gegangen, habe ich die Socken ausgezogen und habe ihr die Füße gewaschen. Das war sehr beeindruckend. Der Streit war sofort vorbei. Also das sind Dinge, also die echt einen Sinn haben. Aber natürlich auch symbolhaft, dass wir immer wieder uns daran erinnern, pass auf, wir sind schon rein, wenn wir Jesu Jünger, wenn wir ihm folgen, wenn wir das Wort aufgenommen haben, aber den Staub der Welt tut uns immer wieder dreckige Füße geben. Und dann müssen wir einander vergeben. Und das ist eine tägliche Praxis. Aber hier sagt er, dass seine Jünger, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt Jesus, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Interessant ist, dass das Thema mal aufgegriffen wurde. Das stand in Idea, eine christliche Zeitung. Und da war die Rede von einer interreligiösen Fußwaschung. Als ich das sah, habe ich gedacht, das ist irgendwie nicht ganz stimmig. Denn warum soll man nun auch anderen mit anderen Religionen die Füße waschen? Menschen, wo drin das Wort Jesu gar keine Gestalt angenommen hatte? Jesus macht ja deutlich, dass er seine Jünger die Füße wascht und nicht die Menschen der ganzen Welt. Und deswegen denke ich, dass wir auch da unterscheiden müssen und dass keine interreligiöse Praxis sein kann. Es ist etwas, was Internes. Und das, was wir hier auch sehen, diese Einsetzung des Herrenmahls mit seinen Jüngern, die Fußwaschung und dann auch die Reinigung, die er durch seinen Dienst weiterhin vornimmt, ist ein ganz wichtiges, internes Geschehen. Ja, Jesus macht Dinge klar für intern und klar für extern, für nach außen gerichtetes. Wahrlich, wahrlich, Johannes 13, 16, wiederum ein ganz klarer geistlicher Grundsatz. Und das sagt er immer, wenn er was Wichtiges sagt, mit diesem wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Nun, wir bleiben als Sklaven Gottes, Diener Gottes oder Diener Jesu, immer in ein Abhängigkeitsverhältnis zu unserem Herrn. Und wenn wir auch von ihm gesandt sind, seine Botschaft durch Wort und Tat weiterzugeben, sind wir immer gesandter von dem, der uns sandte. Eine wunderbare Sache. Wir sind immer Botschafter von einem, der uns sandte. Und das ist das Verhältnis, wo es hier drum geht. Wenn ihr dies wisst, sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Täter des Wortes. Täter von Jesu Aufgaben sind glückselig. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Unglaublich, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich nun unter die Schrift stellt. Und wie häufig sagt er, denn es steht geschrieben. Und macht genau das und bestätigt das und gibt dieses Ereignis eine Autorität, weil er sagt, so steht es geschrieben und so muss es auch stattfinden. Ihr, so sagt es Jesus in Johannes 15, 16, habt nicht mich erwählt. Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Nun, Jesus stellt sich unter dem Wort der Schrift und er will, dass auch die Jünger das wissen, dass das wichtig ist. Ich überspringe jetzt zwei Verse, gehe zu Vers 21, wo diese ganz eigenartige Erschütterung stattfindet. Und wir werden das noch vor allen Dingen auch am Samstag miteinander betrachten, diese Erschütterung im Geist. Als Jesus dies gesagt hatte, eben das von dem Verräter, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Ist das, was hier der Psalmist im Psalm 55, Vers 13 sagt, denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Wir haben ja gerade gehört, dass Jesus tatsächlich in der Begegnung mit Judas, als er dann kommt mit den ganzen Soldaten, Stücken, um ihn gefangen zu nehmen, dass er ihn Freund nennt, ein Freund. Die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen, in festlicher Unruhe. Nun, das ist eine Beschreibung, wie Jesus seine Jünger darstellt. Er hat ja süße Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und das ist ihm so wichtig. Ihm war es nicht daran gelegen, alleine zu bleiben, obwohl er alleine ausgereicht hätte als Sohn Gottes. Er hätte ja gar keine Menschen gebraucht, aber er wollte Gemeinschaft, er suchte Gemeinschaft. Und nun war einer von ihnen ihm entgegengekommen. Das erschütterte ihn zutiefst im Geist. Jener, Vers 25, ich überspringe wieder ein Stück, lehnt sich an die Brust Jesu. Nun, wir glauben, das ist Johannes gewesen. Und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? In ein wenig in so ein griechisches Bild dargestellt. Diese Lieblingsjünger, Johannes, der auch diese Geschichte der Fußwaschung uns überliefert. Herr, wer ist es? Denn die Jünger waren alle verlegen untereinander. Und sie redeten, wer könne es sein und so weiter. Und dann hat Petrus ihm noch einen Tipp gegeben, hey du liegst doch an seiner Brust, du kannst es ihm direkt fragen. Dann mach du es doch. Nun, diesen Wink wird von Johannes wahrgenommen. Und nun fragt Johannes Jesus direkt: Herr, wer ist es? Denn soweit hat er verstanden, dass es einer von ihnen Zwölfen war, der genau die Verse gegen Jesus erhoben hatte. Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Unglaublich! Johannes fragt es. Jesus sagt: Ich tue diese Handlung. Ich nehme den Bissen zum Brot, tunke das eben in das, was da an Wein war oder an Essen vorhanden war, und gib diesen Bissen den Judas. Also das war unübersehbar. Dennoch in dieser Direktheit, und wir sehen, was für ein geistlicher Kampf hier abgeht, haben alle Jünger es nicht verstanden und haben dann gedacht: Er sagt den Judas, er soll jetzt Brot kaufen gehen oder was auch immer, denn er hatte die Kasse, das wussten sie. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Unglaublich. Eine Aussage, die besagt, dass auch der Satan über einen Jünger keine Macht haben kann, es sei denn von Jesus erlaubt. Denn Jesus hat dadurch den Satan erlaubt, Zugang zu finden. Ja, Satan kann uns beeinflussen. Er kann uns versuchen. Er kann uns sehr stark versuchen. Doch Jesus Schutz ist stärker. Aber als Jesus selbst entscheidet, jetzt ist die Zeit. Kann es sein, wie es hier mit Judas geschah, dass der Satan ihn nicht nur in seinen Gedanken beeinflusste, sondern komplett in ihm fuhr. Das heißt, seine Gedanken, das heißt die von Judas, und Satans Gedanken wurden eins. Und seine Handlungsweisen entsprechend, sie wurden eins. Jesus spricht nun zu Judas: Was du tust, tu schnell. Nur Jesus wusste, was er vorhatte zu tun. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Es war aber Nacht. Was ein Tiefpunkt der Geschichte, diese Finsternis. Es war eine sofortige und auch fast automatische Handlung. Der Satan war in ihm gefahren und Jesus sagt: Geh und mach es. Und er ging hinaus in die Nacht. Und als sie dann etwas später miteinander zurückkommen, es war ein Garten Gethsemane gewesen dann, dann sehen wir, dass Jesus dann den Mengen da sagt: Täglich lehrte ich euch im Tempel, in aller Öffentlichkeit, da habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Dies ist eure Stunde. Also gibt es auch Stunden Satans. Über die ganze Weltgeschichte und auch die Heilsgeschichte wird auch gesagt, am Ende der Endzeit, dass die Macht der Finsternis immer größer sein wird. Und dass diese Macht auch eine Stunde haben wird. Die Stunde des Antichrist. Nun hier war es direkt bei Jesus durch Judas geschehen. Als er nun hinausgegangen war, Johannes 13, Vers 31, Jesus mit seinen 12 Jüngern, ein von diesen 12 geht hinaus auf dieses Ereignis hin. Und offensichtlich, die Jünger waren so also verdutzt, dass sie überhaupt nicht verstanden, was da abging. Aber Jesus wusste es. Und natürlich wusste es auch Johannes später und hat es verstanden. Denn er hat genau diese Aussage, diese Tat mitbekommen. Er hat es ja gefragt. Er lag an die Brust Jesu. Als nun Judas hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Hä? Was sagt er jetzt? Er ist doch immer komplett in seiner Gottheit. Das Ganze, diesen ganzen Dienst, Einsetzung des Herrmals, die Fußwaschung, die Bezeichnung des Verräters, die Reinigung an allen Seiten, musste beinhalten, dass der Sohn des Verderbens, Judas, getrennt wurde, abgetrennt. Und so habe ich es am Anfang gesagt. Jesu Liebedienst an seine Jünger, er liebte sie bis zu Ende, beinhaltete auch, das Böse aus dem Kreis zu verbannen, herauszuholen, zu bezeichnen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass Liebe in der Bibel auch beinhaltete und beinhaltet, dass das Böse hinweggetan wird, dass wir davon uns trennen. Nun wusste er, die Herrlichkeit ist dabei zu geschehen. Doch müssen wir sehen, dass noch einiges ihm bevorstand. Ganz wichtige Ereignisse. Diesen ganzen Gang ans Kreuz. Aber auch das wusste er. In Bezug zu der Einheit und dem Dienst an seine Jünger, der sich lieben bis zum Ende, musste nun dieses Bezeichnen des Verräters noch geschehen. Mussten ihnen die Füße gewaschen werden, sodass sie wussten, dass Jesus ihr zuerst dient, sodass dann diese absolute Reinigung und Jesu Dienst geschehen konnte. Wunderbar. Amen.